Ja, danke für diese schöne Auswahl. Also ich glaube, die Textlesung war eine Predigt schon an sich und jetzt die Lieder dazu, hat wunderbar gepasst. Ja, das Volk, das in Finsternis lebt, hat ein großes Licht gesehen. Es scheint hell über denen, die im düsteren Land wohnen. Heute ist der 21.12., das heißt, der kürzeste Tag des Jahres. Es war heute Morgen trüb, es war heute dunkel, als wir aus der Wohnung gingen. Es wird nachher auch wieder ganz schnell dunkel werden. Und was passt dann besser, dass Gott sagt, das Licht scheint in die Dunkelheit. Ja, und dieses Licht hat einen Namen. Und mit diesem Namen wollen wir uns heute beschäftigen. Und auch unsere Welt ist auch voller Namen. Ich habe mir mal so ein bisschen Gedanken gemacht über Namen und ich dachte, ja, eigentlich tauchen Namen überall auf. Wir alle haben einen Namen. Und auch wenn es geht um Krankheiten, die haben Namen. Wenn es geht um Planeten, die haben Namen. Wenn es geht um Lebensmittel, die haben Namen. Und die Namen, die sagen etwas aus über diese Person, über diese Stadt, über dieses Land, über das, was ja, es was auszusagen hat. Und ich habe die erste Folie, möchte ich gerne einmal einblenden, denn hier sehen wir so ein paar Bilder. Ne? Also der erste, das ist der Childeric, ich denke, man spricht so aus, und nicht Gildebert, ich muss richtig sagen. Der war König der Franken im 5. Jahrhundert. Also ich weiß nicht, wer sein Kind heute noch Childebert oder Gildebert nennen würde, ich glaube nur die wenigsten. Also Namen sagt etwas aus über die Zeit, in der du geboren wirst. Oder über die Kultur, wo du herkommst, das Land, wo du herkommst. Und auch hier in dieser Runde haben wir ein paar Leute auch, die einen ganz schönen Nachnamen haben, wo man sofort bemerkt, hey, das ist nicht ja, deutsch, also nicht Ursprung ist nicht hier in Deutschland, sondern von woanders. Ich habe eine Verbindung zu einem anderen Land. Ich selber gehöre auch dazu und ich weiß, es sind noch ein paar Leute. Also Reza, als ich deinen Namen gesehen habe, habe ich gedacht, wow, oh, das ist so schön, eigentlich. Ja, sagst du mal. Genau, wollte ich gerade sagen. Ist doch wunderschön. Super. Ja, genau, das sagt deinen Namen. Wo du herkommst, wo deine Familie herstammt. Auch zu welcher Gruppe du gehörst. Wo du hingehörst. Oder Identität. Du siehst hier links, rechts oben, ne, ein Bild, ich weiß nicht, ob es gut zu erkennen ist, ein Arm, wo eine Nummer rein tätowiert wurde. Im KZ. Wie schlimm ist es, wenn dein Name dir weggenommen wird? Wenn du auf einmal eine Nummer bist, du wirst degradiert, runtergestuft, du bist nicht mehr ein Mensch, sondern du bist eine Nummer. Deine Identität wird dir weggenommen. Und dein Name ist auch ein Geschenk. Nur die wenigsten von uns haben, glaube ich, sich seinen Namen selber ausgesucht. Ein Spitzname vielleicht. Aber besonders auch die Nachnamen, die kriegst du von deinen Vorfahren. Und Namen haben oft auch eine Bedeutung. Und damit wollen wir uns jetzt auch beschäftigen. Denn Jesus wurde Jesus genannt. Yeshua. Und nicht einfach so. Das ist, weil Gott in die Weltgeschichte eintaucht. Die beiden Bibelgeschichten, die wir gelesen haben, da haben wir also verschiedene Namen gehört. Und die sagen alles, was über Gott und über seine Absicht mit der Welt aus. Josef und Maria, die bekamen beide Besuch von einem Engel. Und es gibt so Parallele zwischen der Geschichte in Matthäus und der Geschichte in Lukas, wobei es ein paar Dinge so gleich sind. Ne? Hab keine Angst, Sohn David. Es wird ein Kind sein vom Heiligen Geist. Es wird ein Junge sein. Er wird Yeshua heißen. Und das ist seine Berufung. Er wird sein Volk retten. Er wird für immer König sein. Und Gott berichtet also über dieses Kind, wie er auf eine außergewöhnliche Weise in die Welt eingreift. Als ich mich darüber Gedanken machte, dachte ich, ja, er kommt als Kind in die Welt, in Windeln gewickelt. Ich kenne die Geschichte. Ich kenne die Geschichte schon von Kind an. Ganz normal, wenn du Christ bist, dann weißt du, okay, es ist Weihnachten, dann kommt ein Kind in der Krippe und so. Aber eigentlich ist es doch krass. Gott, der Allmächtige, der Ewige, kommt in einem Baby. Er macht sich abhängig von einer Frau. Er macht es in die Windel. Hätte Gott das nicht anders machen können? Hätte er nicht, er hat doch so viele Engel zur Verfügung. Also hätte er nicht mit so einer ganzen Armee kommen können und für ein und alle Mal das Böse besiegen, fertig, aus, Ende. Oder vielleicht eine weltweite Katastrophe, so wie der Sintflut. Einmal ganz schnell alles Böse beseitigen, neues Projekt starten. Aber Gott, in seiner Weisheit, kommt er auf eine ganz andere Weise. Unauffällig, nackt, in einem unbedeutenden Nest, irgendwo in einer Ecke des Römischen Reiches. Der Prophet Micha sagt dazu: Du Bethlehem Ephrata, zu klein, um zu den Landstädten Judas zu zählen. Doch aus deiner Mitte soll einer kommen, der Herrscher sein wird in Israel. Seine Wurzeln reichen zurück bis in die Urzeit. Seine Herkunft steht von Anfang an fest. Was sagt uns das über Gott? Gott stellt so vieles auf den Kopf. Was in den Augen von Menschen groß ist, stellt bei ihm wenig vor. Und das, was in unseren Augen groß ist oder klein ist, das ist in Gottes Augen ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, das ist schon die erste ermutigende Botschaft für heute. Dass Gott das, was du im Verborgenen tust, sagst, denkst, ihm wichtig ist. Dass er das sieht und dass er das unheimlich wertschätzt, mehr als Silber und Gold. Gott benutzt nicht einflussreiche Welteroberer. Er benutzt kleine Menschen, die bereit sind, ihm zu vertrauen. Auch wenn sie das große Bild nicht sehen. Zweitens, wir können auch in die nächste Folie gehen. Zweitens, Gott fängt also scheinbar unbedeutend an und auch an den richtigen Zeitpunkt. Manchmal frage ich mich, Gott, warum lässt du dich so viel Zeit? Wenn ich denke an das Volk in Ägypten, 400 Jahre haben sie da als Sklaven gearbeitet. Warum dauert es so lange, Gott, bis du da eingreifst? 40 Jahre in die Wüste. Nach der letzte Prophet, 300 Jahre, kein Wort von Gott. Und dann wird eine Frau schwanger. 9 Monate warten. 30 Jahre, bis er endlich seinen Dienst anfängt. Und danach geht Jesus zurück in den Himmel. Und er sagt, ich komme wieder. Bald. Und seine Nachfolger, die Jünger, die haben gedacht, okay, er kommt bald in unseren Lebenszeiten noch. Aber wir sind jetzt 2000 Jahre später und er ist noch immer nicht da. Gott, wo bleibst du? Warum dauert es so lange? Und trotzdem sehen wir immer wieder, dass Gott sagt, ich habe die Kontrolle. Ich habe einen anderen Zeitplan als du. Ich komme immer pünktlich. Auch wenn es in deinen Augen nicht so scheint. Jesus sagt sehr oft, meine Zeit ist noch nicht gekommen, denn er wusste genau, wann die richtige Zeit war. Und auch hier hat Gott keine Eile. Gott weiß genau, wann er wann und wo eingreifen wird. Er kennt die bestimmte Zeit. Und auch da gilt wieder die Aufforderung, hey, vertraue mir, hab keine Angst. Meine Zeitplanung ist besser als deine Zeitplanung. Und ich liebe dich, ich habe die Kontrolle. Hab keine Angst, ich bin pünktlich. Und das Dritte, was ich aus dieser Geschichte auch lerne, ist, dass Gott kontextualisiert. Und das heißt eigentlich, dass er genau richtige Bilder und Worte und Namen findet in einer bestimmten Kultur, um etwas deutlich zu machen. Er benutzt zum Beispiel sehr oft Bilder aus der Natur. Er vergleicht sich mit einem Vater oder mit einem verheerendes Feuer. Hirten, Löwe, Lamm oder Henne, die sich um ihre Küken kümmert. Alles, um so klar zu machen, wer er ist. Und Jesus erzählt auch viele Geschichten aus dem Alltag. Dinge, die die Leute verstehen konnten. Und das heißt Kontextualisierung. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, dass wir das auch machen. Wir versuchen das in Lanko auch, auf dem Dresch probieren wir das auch. Überall probieren wir, die Leute so zu erreichen, auf eine Weise und Sprache, die sie verstehen können. Und da muss man manchmal auch out of the box denken. Aber warum heißt Jesus dann eigentlich Jesus? Genau deswegen, weil Gott kontextualisiert. Weil Gott in die menschliche Geschichte eintaucht und sogar einen menschlichen Namen sich nimmt. Der Name Jesus war unauffällig. Der Name Jesus kam sehr oft vor. Der Geschichtsschreiber Josephus, der nennt in seinen Geschriften sogar etwa 20 Mal eine Person, 20 verschiedene Personen, die Jesus heißen. Also der Name war gar nicht so groß und auffällig. Und letztens hatten wir Bibel entdecken bei uns in Lankow und da sagte jemand, ja, also die Geschichte mit Maria und so, ne, kann es sein, dass Maria einfach diese Geschichte so ausgedacht hat, weil sie zu früh Sex gehabt hatte und sie wollte das vertuschen und sie sagt, okay, ich denke mir einfach die Geschichte aus, ein Engel ist gekommen und so weiter. Kann vielleicht sein. Aber wo ich gedacht habe, aber das wäre doch ganz unlogisch, dann einen Namen so wie Jesus zu nehmen. Ich denke, wenn man so eine krasse Geschichte ausdenkt, ne, also wenn überhaupt, dann nimmt man doch nicht den Namen Jesus, den alle kannten. Dann nimmt man doch einen ganz viel interessanteren Namen, einen Königsnamen oder so. Nee, ich glaube, die Lösung ist ganz einfach. Es ist passiert. Der Engel kam, Jesus kam und er wurde Mensch in unsere Welt. Im ersten Jahrhundert, in Judäa, er trug die gleiche Kleidung, er aß dasselbe Essen, er fragte nicht nach Autos oder Jeans oder Cola, denn das gab es damals nicht. In einem bestimmten Zeitpunkt, in einem bestimmten Land kam Jesus. Jesus wurde also einer von uns. Das ist das Erste. Und natürlich auch ist Jesus auch seine Bestimmung. Gott bringt Rettung, haben wir eben gelesen. Er befreit sein Volk. Er befreit sein Volk von den Römern. Er befreit sein Volk von Armut. Nee, er befreit sein Volk von Sünden. Von der Last, getrennt zu sein von Gott. Die Herzen und Seelen, die krank sind. Er ist unsere Erlösung und Heilung. Er hat nicht nur diesen Namen, er ist diesen Namen und er lebt diesen Namen. Yeshua. Und das, der Wortstamm Josh kommt sehr oft sonst im Alten Testament vor. Und die damaligen Juden, die kannten diesen Begriff als Rettung, als eine Rettung nach einer Zeit des Krises oder Chaos. Zum Beispiel in den Psalmen wird sehr oft Josh benutzt, als Zurückerinnern an die Zeit in Ägypten. Damals war es Krise, Chaos, aber Gott ist der Retter. Er kam und rettete. Und Jesus lebt diesen Namen. Und das ist eigentlich, kann man es vielleicht sagen, die kürzeste Zusammenfassung des Evangeliums. Für mich und für dich ist Rettung geschehen. Er hat uns befreit. Und das ist kein guter Rat, sondern das ist gute Neuigkeiten. Gute Botschaft. Es ist passiert. Der Sieg ist errungen. Die Gefängnis von Schuld und Scham, die Trennung von Gott ist aufgebrochen. Die Ketten sind gesprengt. Sie versuchen sich zwar zu halten, sie wirken manchmal noch sehr beeindruckend, aber trotzdem, Jesus ist stärker. Und das ist eigentlich noch nicht alles. Denn Jesus heißt Jesus, aber Matthäus, der schlägt eine Brücke zum Alten Testament mit dem Namen Emmanuel. Und wir gehen jetzt zur letzten Folie. Und Emmanuel kommt im Alten Testament auch in Jesaja zweimal vor. Und wir haben eben gelesen, auch eine Anzahl von Namen für Jesus wird so aufgelistet. Und ich werde die Namen einmal ganz kurz durchgehen, weil eigentlich alle Namen so ein bisschen was über Gott und über seine Absicht zu sagen haben. Und mir kam so, dass es eigentlich so ist wie ein Diamant. Also Jesus hat verschiedene Flächen und das alles zusammen ist Jesus. Aber es fängt an mit Emmanuel, Gott mit uns. Und ich dachte erstmal, Emmanuel, Jesus, das ist doch ganz anders. Aber als ich ein bisschen geforscht habe, habe ich entdeckt, dass eigentlich die Namen ganz eng miteinander verbunden sind. Jesus, Josia, Yeshua, Emmanuel. Das hat alles eine Bedeutung in die Richtung, Gott ist da, Gott hilft, Gott heilt. Und das ist und war eine Botschaft der Hoffnung. Nach einer Zeit der Chaos und Krise sagt Gott, ich bin da. Und ich habe da gedacht an meine Kinder, die manchmal Albträume haben. Und auf einmal werden sie wach und es ist dunkel und es ist Papa, Mama, Hilfe. Und wie gut ist es, wenn ein Kind dann hört im Dunkeln, als sie ängstlich sind, ich bin da. Und ich glaube, das ist die Botschaft. Also wenn du alles vergisst heute Morgen, merke dir das. Ich bin da. Ich bin da. Ich lasse dich nicht im Stich. Gott ist die Antwort auf deine Einsamkeit. Er ist da. Und der Name Immanuel hat eine doppelte Bedeutung eigentlich, eine doppelte Prophezeiung. Damals, in der Zeit von Jesaja, 700 Jahre vor der Geburt von Jesus, wurde das Volk von Juda bedroht, von Aram und die 10 Stämme von Israel. Und der König von Juda hatte Angst. Aber Gott ließ über Jesaja sagen, hab keine Angst, noch bevor ein Kind, das geboren wird, bei der Jungfrau, oder bei der jungen Frau, muss ich sagen, bevor das Kind Gut und Böse unterscheiden kann, werden diese beiden Bedrohungen nicht mehr da sein. Hab keine Angst, ich bin da. Aber Matthäus sieht darin auch eine weitere Prophezeiung für dieses Kind, das jetzt geboren wird in Bethlehem. Jesus Christus. Als Zeichen, ich bin da. Nach 300 Jahren, kein Wort von Gott, keine Prophezeiungen, bin ich wieder da. Oder ich bin noch immer da. Hab keine Angst. Auch wenn das Reich von David schon lange Geschichte ist und das Land besetzt ist und die See von Galiläa nicht mehr so heißt, sondern See von Tiberias nach dem römischen Kaiser und die Münzen ein Kaiserbild drauf haben. Wo ist Gott? Wo bist du? Aber dieses Kind ist eine Erinnerung. Ich bin da. Und vielleicht stellst du die Frage auch manchmal, wo sehe ich Gott? Wo ist er denn? Warum greift er nicht ein? Lass dich dann jetzt ermutigen über diesen Worten. Das kleine Kind heißt Immanuel. Gott ist mit uns und Gott ist mit dir. Und dann nennt Jesaja 4 Namen, die darauf hindeuten, dass dieses Kind, das geboren wird, einerseits aus dem Stamm von David kommt, also ein königliches Kind ist, und andererseits ein göttliches Kind sein wird. Und der erste Name ist Wunderbarer Ratgeber. Diese Person, dieser König, dieser versprochene Retter hat die Weisheit und die Einsicht, alles, was er braucht, um dich auch Weisheit und Einsicht zu geben, dich zu beraten. Ganz praktisch, du kannst ihn einfach fragen, Gott, hilf mir, gib mir Weisheit, denn er ist die Weisheit in Person. In Jesaja 11 heißt es, auf ihm ruht der Geist des Herrn. Der schenkt ihm Weisheit und Einsicht, Rat und Stärke, Erkenntnis und Ehrfurcht vor dem Herrn. Er ist also kein normaler Ratgeber. Er ist einfach der Beste und es lohnt sich, auf ihn zu hören. Er zieht dich nicht über den Tisch. Er möchte dir nur Gutes geben. Und frag ihn also einfach, Jesus, was würdest du in dieser Situation tun? Und er nennt ihn auch starker Gott, göttlicher Held. Also Jesus, der neu versprochene König, ist eine Art Superheld, kann man sagen. Er hat alle Macht, er hat alle Autorität. Er kann dir helfen, wo keiner helfen kann. Jesus rettet. Und ich hatte dabei gedacht an diesen Mann, der in Australien eingriff, als zwei Männer anfingen, auf einem Strand Leute abzuschießen. Der den Mut hatte, zwischen den Autos hindurchzugehen und dieses Gewehr aus der Hand zu nehmen und das Problem zu lösen sozusagen. Mit Gefahr vor eigenem Leben. Was für ein Held. Und stell dir vor, dass du so einen Held zur Seite hast. Jesus, auf ihn kannst du zählen. Er beschützt dich und trägt dich durch alle Umstände des Lebens und sogar durch den Tod. Und er wird auch genannt ewiger Vater. Und das bringt zum Ausdruck, dass Gott keine ungewollte Kinder hat. Was für eine gute Nachricht. Denn Gott ist nicht nur ein Erzeuger, er ist ein Vater. Und vielleicht kann mir vorstellen, dass vielleicht für den einen oder anderen das nicht so einfach ist, das anzunehmen. Gott als Vater. Vor allem, wenn man schlechte Erfahrungen gemacht hat mit seinem eigenen Vater. Dieser Vater meint es gut mit dir. Dieser Vater liebt dich. Und wirklich. Du bist gewollt und du darfst hier sein. Du bist kein Fehler. Und wenn du Gott und Jesus kennenlernst, dann bekommst du auch eine neue Familie, ein neues Vaterland. Du weißt wieder, wo du wirklich herkommst und wo du hingehst, wenn deine Zeit gekommen ist. Und Väter auf Erden, die haben so ihre Macken. Das wissen wir alle. Aber dieser Vater nicht. Er liebt dich und er möchte dich als Kind adoptieren. Er macht dir keine falschen Versprechen. Er wird dich beschützen und dir beim Wachsen helfen, fördern, ermutigen und korrigieren. Auch das gehört dazu. Er zeigt Grenzen und er versorgt dich mit alles, was du brauchst. Nicht nur in diesem Leben, sondern auch im Leben, das kommt. Weil er ist ein ewiger Vater. Für immer ist er da und verlässt uns nicht. Und zum Schluss ist er auch der Friedefürst. Er bringt Frieden und ist Frieden. Er ist Shalom. Und Kriege gibt es noch. Und eine Garantie, dass es auch hier in unserem Land keinen Krieg geben wird, haben wir leider nicht. Es gibt auch Kriege im Kleinen. Mobbing auf dem Schulhof. Konflikte mit den Nachbarn, Stress in der Familie. Frieden. Wo ist dann der Frieden? Und auch in unserem Herzen empfinden wir auch so oft Unfrieden. Ich habe dasselbe in der vergangenen Woche auch mehrmals wieder so erlebt. Dieses Unfrieden in mir. Ich gedacht habe, Gott, Jesus, du bist doch der Friedenfürst. Warum ist mein Herz so unruhig? Was passiert da im Inneren? Hilf mir doch. Und auch in der Weihnachtszeit kann es auch so unbefriedigend sich anfühlen, dass du denkst, oh, vielleicht wäre es mal gut, wenn die Weihnachtszeit vorüber ist. Wir müssen noch alles Mögliche und ja, eigentlich wollte mein Sohn zu Besuch kommen, wollte meine Tochter kommen, hat abgesagt. Familie ist weit weg. Es gibt so viele Dinge, die vor allem auch in der Weihnachtszeit einem so, ja, so niederdrücken können. Dass man denkt, oh, ist es wirklich, ist das jetzt Weihnachten? Ist das, worauf wir hinfiebern? Unzufriedenheit. Du wirst es allen recht machen. Und das friedliche Gefühl ist dann so schnell wie weit weg. Und du denkst, ach, vielleicht ist es gut, dass Weihnachten mal wieder vorbei ist. Aber Jesus ist der Friedensfürst. Und wie wir vorhin gehört haben, er fängt immer klein und scheinbar unbedeutend an. Er fängt in unserem Herzen an. In seiner Abschiedsrede, bevor Jesus in den Himmel zurückkehrt, sagt er, ihr geht eine harte Zeit entgegen, sagt er zu seinen Jüngern. Er sagt nicht, es wird alles ganz schön und gut und alles läuft ab jetzt, ne, geschmeidig. Nee, es kommt eine harte Zeit auf euch zu. Aber er sagt auch, ich gebe euch meinen Frieden. Und ich gebe euch nicht den Frieden, den die Welt euch gibt. Lasst euch im Herzen keine Angst machen und lasst euch nicht entmutigen. Und in Johannes 16 sagt er weiter, das habe ich euch gesagt, damit ihr bei mir Frieden findet. In der Welt habt ihr Angst, aber fasst Mut. Ich habe die Welt besiegt. Also Jesus verspricht uns keinen einfachen Weg. Aber er sagt, ich gebe dir Frieden. Es wird schwierig sein manchmal, mit Jesus unterwegs zu sein. Aber er sagt, fasse Mut. Das ist kein guter Rat oder so, das ist ein Auftrag. Fasst Mut. Habt keine Angst. Ich bin da. Ich bin dabei. Und deswegen soll das heute auch unser Gebet sein, dass Jesus, dieser Friedenfürst, uns mit Frieden in unserem Herzen beschenkt. Sag zu ihm, Jesus, du bist mein Friedefürst. Regiere in meinem Herzen. Schenke mir deinen Frieden, auch wenn die Umstände mir Stress machen. Und das ist eine ermutigende Botschaft für heute und auch für die Zukunft. Denn die Prophezeiung des Jesaja zeigt uns, dass Jesus eines Tages vollkommener Frieden bewirken wird. Dann werden wirklich die Waffen schweigen. Dann wird das Böse wirklich endgültig vernichtet werden. Dann wird der Friedefürst für alle sichtbar werden und macht alles neu. Dann werden die Soldatenstiefel, wie wir gelesen haben, verbrennen und die in Blut getränkten Mäntel ins Feuer geworfen werden. Das ist, worauf wir Aussicht haben. Und daran will ich glauben. Du auch? Er bringt nicht nur Frieden, er ist unser Frieden. Der Engel sagte zu Josef und Maria, ihr sollt ihnen den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten. Unser König heißt Emmanuel. Wunderbarer Ratgeber, Friedefürst, starker Held, ewiger Vater. Unser König ist Jesus. Und ich wünsche uns in diesem Sinne zufriedene, hoffnungsvolle Weihnachten, denn Gott ist Emmanuel. Gott ist mit uns. Amen. Jesus, danke, dass du Emmanuel bist. Dass du in diese Welt gekommen bist, wo so viel Friedlosigkeit ist. Wo Kriege einfach nicht aufhören. Wo Stress in der Familie nicht aufhört. Wo so viel ist, was kaputt ist. Was schwer ist. Aber danke, dass du versprichst, ich habe die Welt überwunden. Ich bin stärker. Und Herr, ich danke dir, dass du der Ich bin, dass das dein Name ist. Du bist hier, du bist in unserer Mitte. Und ich bitte dich, dass du uns Frieden in unserem Herzen schenkst, heute und morgen und alle Tage unseres Lebens. Und danke für diesen Ausblick, dass wir eines Tages bei dir in vollkommenem Frieden leben werden, dass die Waffen schweigen werden, dass die Soldatenstiefel verbrannt werden, dass sie im blutgetränkten Mäntel verbrannt werden. Danke, dass du uns Hoffnung machst. Amen.